Ja, Frauen in der Gemeinde, sehr spannendes Thema. Wie Robert schon gesagt hat, haben es vielleicht einige mit einem Schmunzeln bemerkt, dass eine Frau dieses Thema hält, wo man sich denkt, naja, braucht man nicht kommen, wissen wir ja, was rauskommt. Für mich war es sehr spannend, mich selber mit dem Thema zu beschäftigen und mehrmals in der Zeit habe ich gedacht, wenn ich nur mehr Zeit hätte, mich da reinzugraben, weil je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr wurde mir klar, wie tief das ist und wie viele Stellen man reinschauen kann, und dass es nicht mit einer einfachen Antwort einfach abgetan ist. Das war sehr, sehr spannend. Und ich habe mich auch im Zug von dem mich mit dem Thema beschäftigen, auch mich mit den unterschiedlichsten Sichtweisen beschäftigt. Wie viele verschiedene Gemeinden und Denominationen auf dieses Thema schauen und warum sie zu den Punkten kommen, zu denen sie kommen. Und ich habe immer wieder festgestellt, ich stoße auf eine fast komplette Bandbreite von allen Meinungen. Hin von einem, die Frau muss absolut schweigen und darf gar nichts sagen in der gemeindlichen Versammlung, bis hin zu einem, Frauen und Männer sind komplett gleich. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und an vielen Stellen sehe ich auch eine nachvollziehbare Argumentation von Sachen, warum Denominationen, Gemeinden, Leute auf die Schlüsse kommen, auf die sie kommen, im Zusammenhang mit diesen Bibeltexten. Und das macht es sehr, sehr spannend. Ich will an Anfang gleich mal setzen, dass ich heute nicht hier stehe, weil ich das Gefühl habe, ich müsste der Emanzipation der Frau auf die Sprünge helfen. Also dürft ihr euch entspannen, das Gefühl habe ich gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, ich muss gerade Frauen verteidigen oder so. Der Grund, warum wir zu diesem Thema gekommen sind in der Bibelschule, ist, dass die Manu und ich im Rahmen von unseren Lobpreisgottesdiensten immer mal darauf angesprochen wurden, wie wir das als Verein, wo wir so sehr wirklich sagen, die Bibel ist Gottes Autoritätswort, uns darauf beziehen, wie wir dann scheinbar gewisse Aussprüche von Paulus so in den Wind schlagen können. Und es ist eine berechtigte Frage. Dachte ich mir, ist eine sehr gute Frage und es ist spannend, dem mal nachzugehen, weil warum machen wir das so, wie wir das machen? Es gibt ja einen Grund dafür. Wir haben davor nie darüber geredet, aber es ist nicht schlecht, sich das mal anzuschauen, wie das aussieht. Genau. Was auch spannend ist im Ganzen, was ich noch einfach für euer mit reinkommen als Vorbemerkung mit ranbringen will, wir alle kommen aus einem gemeindlichen Hintergrund. Irgendeine Art und Weise von Gemeinde oder von geistlichem Kontext ist unsere Vorprägung, aus der wir kommen. Und aus dieser Vorprägung bringen wir auch wie eine Brille mit, durch die wir auf biblische Texte schauen, durch die wir auf Auslegung schauen und mit der wir an die Dinge herangehen. Und es ist ganz natürlich, das ist was absolut Menschliches. Ich persönlich komme aus der evangelischen Kirche, habe, bis ich später in meiner späten Teenie-Zeit war, überhaupt nicht mitgekriegt, dass es diesen Vers überhaupt gibt. Gefühlt oder dass es da überhaupt irgendein Problem gibt, weil in der evangelischen Kirche wird es einfach so gehandhabt, dass alle predigen dürfen. Und das wurde nicht diskutiert. Bin dann mehr auch in Berührung gekommen mit Leuten, die das anders sehen. Und wir alle haben eine Prägung, durch die wir Dinge wahrnehmen. Und das will ich einfach mal vorneweg stellen, dass ihr euch dessen bewusst seid, dass ihr auch mit einer Prägung kommt, die ihr mit hineinbringt, in das wir an das Thema rangeht. Und das müssen wir uns einfach alle bewusst sein. So, ich möchte gerne mit euch als erstes den Vers anschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt das gerne mit auf, weil es immer wieder um verschiedene Stellen geht. Im 1. Korinther 14, was so ein bisschen der Kernvers des heutigen Abends ist. Ich lese mal nach der Schlachterübersetzung vor, die Verse 33 bis 36. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen, oder ist es zu euch allein gekommen? Ja, ich denke, bekannte Worte und harte Worte. Was zuerst ins Auge springt, ist, eine Frau soll in der Gemeinde schweigen. Das ist so ein bisschen der Vers, der sofort rausspringt aus dem. Und ich habe, wie gesagt, durch verschiedene Brillen drauf geschaut, wie verschiedene Ansichten an diese Verse rangehen, bin auf diese Bandbreite von Meinungen gestoßen. Wenn wir uns den Text angucken, sehen wir hier sehr klare Fakten, die herausgestellt werden. Und jetzt ist die Frage, obwohl es diese klaren Fakten gibt, warum gibt es diese meilenweiten Unterschiede in der Meinung, wie wir damit umgehen können? Eine sehr wichtige Frage, wie wir an viele Texte rangehen. Man könnte jetzt den Text im Einzelnen auseinanderpflücken, was einzelne Worte bedeuten, wie Dinge gemeint sind, aber ich habe das Gefühl, vieles davon könnte mehr verwirren. Dass, wie ich rangegangen bin, ist erstmal ein Stück rauszuzoomen von diesen direkten einzelnen Worten, die Paulus hier spricht, in ein Gesamtbild hinein. Was passiert eigentlich und in welchen Kontext spricht Paulus diese Worte hinein? Das heißt, wir schauen einen Kontext an, der absolut wichtig ist, um Verse zu verstehen. Und das ist mit jedem Bibeltext so. Das ist nicht bloß bei diesem Text so, das ist bei allem, was wir lesen, so, dass der Kontext wichtig ist. Denn egal, wie bibeltreu wir sind, wir nehmen nicht jeden Vers und jedes Wort der Bibel wortwörtlich aus dem Kontext heraus, einfach so eins zu eins in unser Leben hinein. Denn das würde bedeuten, dass wir heute noch in den Tempel gehen müssen, Opfer bringen. Das würde bedeuten, dass wir heute noch Sünder steinigen. Das würde vor allem bedeuten, dass wir uns heute noch mit dem heiligen Kuss begrüßen. Habe ich jetzt auch nicht gesehen bei euch. Das wäre auch eine Sache, wenn wir einen Vers rausnehmen und es so nehmen, dann würde es aus dem Kontext zusammen herausgerissen sein. Und das würde der Bibel nicht gerecht werden, in dem, was sie damit sagt. Ja, der Kontext hat nun viele Faktoren. Da gibt es einmal den kulturellen Kontext, die aktuelle Situation in Korinth, die da war. Dann das, was Paulus insgesamt sagt, weil er ja viele Briefe geschrieben hat und viel Lehre gebracht hat. Und auch, was das gesamtbiblische Bild ist in dieser ganzen Sache. Und wir wollen in alles so ein bisschen hineingucken. Das heißt, ich werde euch jetzt so ein bisschen mitnehmen, verschiedene Kontextstränge entlang zu laufen und einfach mal zu schauen, was wir darin finden. Und will zuerst anfangen mit dem kulturellen und historischen Kontext. Jetzt geht es ein bisschen in Geschichte. Also ich mochte persönlich Geschichte in der Schule nicht so. Vielleicht ging das manchen anderen von euch auch so. Aber es ist wichtig, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und wichtig zu verstehen, in was Paulus das hier hineinspricht. Der Brief, um den es geht, ist an die Gemeinde in Korinth. Und wir gucken jetzt, was ist das Umfeld, was die Korinther ausgemacht hat in dieser Zeit und was ihre Geschichte ist. Korinth selber ist eine uralte Stadt, wurde schon in Homers Ilias erwähnt, was so 7. bis 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Ist also eine Stadt mit viel Geschichte, die immer als einflussreich beschrieben wurde. Der Marktplatz Griechenlands war, weil es eine Hafenstadt war und viel Handel betrieben war, dort sozusagen viel Austausch von Ideen und von Menschen, Leuten, Dingen stattgefunden hat und war Zentrum des Hellenismus, des griechischen Glaubens. Also eine griechische Vorzeigestadt, wie man sie sich so vorstellt, die typisch griechische Stadt. Als sich das Römische Reich mehr ausgebreitet hatte, wurde Korinth sogar zum Hauptzentrum des Widerstands gegen die Römer. Also das Römische Reich hat sich ausgebreitet, hat auch in diesem Bereich Herrschaft übernommen und Korinth war so die Hochburg von wir wollen die Römer nicht, wir schmeißen die raus. Wurde im Endeffekt doch besiegt, die Römer haben die Stadt übernommen und haben die gesamten Einwohner entweder getötet oder versklavt. Das heißt, hier ist für die Stadt einmal ein kompletter Einwohnerwechsel passiert. Und was aber spannend ist, weil die Lage von Korinth durch diese Hafenlage sehr, sehr günstig war, wurde die schnell wieder bevölkert und wurde schnell wieder zu einer Hochburg. Und die DNA der Stadt, für was die Stadt vorher gestanden hat, blieb genau dieselbe. Es hat sich nicht geändert, überhaupt nicht geändert. Da komme ich dann später dazu, wie das aussah. Genau, das heißt, wir haben einmal eine griechische Kultur, die in der Stadt ist, aber durch diese Herrschaft von den Römern, die reingekommen ist, genauso auch römische Kultur, die dort bestimmt hat. Und dann erfahren wir auch in den Briefen von Paulus logischerweise, dass es in der Stadt eine Synagoge gegeben hat zu der Zeit Paulus. Das heißt, vertriebene Juden sind auch nach Korinth gekommen und haben dort eine Synagoge gegründet. Und es gab auch eine vielleicht nicht sehr ausgeprägt große, aber es gab eine jüdische Kultur in der Stadt, die vermutlich auch sehr, sehr klar bewahrt wurde, weil in so einem anderen Umfeld als im jüdischen Umfeld muss man sehr klar an alten Werten festhalten, damit man was überhaupt bewahren kann. Also haben wir es hier mit drei Kulturkontexten zu tun, dem römischen, dem griechischen und dem jüdischen. Und ich will jetzt alle mal ganz kurz mit euch anreißen, dass wir so ein bisschen wissen, von was wir da reden. Einmal die griechische Kultur. Also was ich zuerst vor Augen habe, sind so weiße Skulpturen, wenn ich an Griechenland denke. Und was ich auch zuerst vor Augen habe, ist aus der Schule, was man über die griechische Götterwelt gelernt hat. Das hatten ja irgendwie jeder mal in der Schule gehabt. Und was ziemlich skurrile Bilder sind an vielen Stellen. Die griechische Kultur war geprägt ganz besonders von den Philosophen und Denkern. Also Sokrates, Plato, diese ganzen Leute haben eine philosophische Art und Weise zu denken, also eine Weltanschauung reingebracht, die diese Kultur bis heute prägt. Also diese Kultur sogar uns bis heute prägt. Das ist was sich also sehr tief eingewurzelt hat in die Kultur dieser Zeit vor allem und in dem Bereich. Das war einfach sehr tief drin. Die Philosophie und die Künste wurden sehr, sehr hoch gehalten. Und wie gesagt, geprägt vom Götterglauben. Ich glaube, das ist das, was die griechische Kultur am meisten ausmacht. Und wenn wir uns die griechische Götterwelt anschauen, ich weiß nicht, wer von euch sich da noch an Fetzen erinnert, aber das, was mir auch hängen geblieben ist und wenn ich es nochmal nachgelesen habe, sich auch bestätigt, das ist eine Welt von Intrigen, von Manipulation, von Willkür, von einem Hin und Her von Beziehungen. Die griechische Götterwelt ist wirklich verrückt, wie ich es jetzt sehen würde. Wir haben einmal einen Zeus, der mit den verschiedensten Göttinnen irgendwelche Kinder hatte, die halb Menschen waren, auf der Erde waren, verschiedene Könige waren. Wir haben weibliche Gottheiten, die trotzdem irgendwie die Männer in der Hand hatten durch Intrigen und Manipulation. Und durch dieses ganze Bild der Götter wurde auch in den Griechen ein Frauenbild geprägt, was vor allem als hinterhältig und gefährlich zu beschreiben ist. Das ist das, was da sehr, sehr drin liegt in dem Ganzen. Jetzt kommt noch dazu, dass Korinth selbst, wie die großen damaligen Städte, hat jede Stadt so einen Hauptgott gehabt, so einen Haupttempel, wo ein Hauptgott verehrt wurde, der Schutz der ganzen Stadt war. Und Korinth selbst hatte Aphrodite als Hauptgöttin. Und Aphrodite ist die Göttin der Liebe und Lust. Und das ist was sich in der ganzen Stadt widerspiegelt. Da wird berichtet von verschiedenen Tempeln, die da sind, von Tempelhuren, mit denen Männer geschlafen haben, um religiöse Einblicke zu bekommen und Erfahrungen zu machen, geistliche Erfahrungen zu machen. Das ist alles was zur normalen Kultur und zum Straßenalltag dazugehört hat, was fest in der Kultur verankert war. Es war normal, dass es da Priesterinnen gab, die auch eine religiöse Autorität ausgeübt haben. Und es wird Frauen in der Kultur eine große Macht zugesprochen, aber gleichzeitig werden sie auch als Ursprung allen Übels gesehen. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist eine sehr ambivalentes Bild, was da den Frauen gegeben wird. Und Frauen hatten an sich vom Rechtlichen her nicht viel mehr Rechte als ein Sklave in der griechischen Kultur, waren da nicht besonders hoch angesehen vom Rechtlichen her. Aber es war ein seltsames Beieinander von Frauenverehrung, die sie irgendwie zu einer Göttin machen, und gleichzeitig ein völliges Degradieren auf das Körperliche und auf die Lust. Also das ist das, was das Frauenbild der Griechen geprägt hat. Jetzt schwenken wir um zu dem Römischen. Denken, die römische Besatzung kam rein. Die Römer haben Griechenland oder das, was wir heute als Griechenland kennen, übernommen. Auch Korinth. Und durch die eigene Dichtung der Römer, haben sich auch die Römer mit derselben Götterwelt verbunden. Das wisst ihr vielleicht auch von dem, was ihr darüber gelernt habt, dass die Römer gleiche Götter haben, die hatten einfach andere Namen. Aber an sich ist es eine ähnliche Götterwelt. Hinzu kommt, dass wie die Korinther die Aphrodite, was im Römischen die Venus ist, verehrt haben, kam doch dazu, dass bei den Römern die Hera, das ist die Göttin der Ehe, eine sehr hohe Stellung hatte. Was aber spannend ist, dass sie auch als die Göttin der Ehe als sehr feindselig und intrigant dargestellt wird in den Geschichten. Das heißt, sowohl auf der Seite dieser freien Liebe als auch der Seite von Ehe haben auch die Griechen ein Frauenbild, was sehr, sehr negativ behaftet ist, was dadurch geprägt wurde. Und genauso auch ein geringer Wert der Frauen zugeschrieben wird. In der römischen Welt waren Frauen immer Besitztum. Das heißt, sie gingen von dem Besitz ihres Vaters in den Besitz ihrer Ehemänner über. Das war in der Kultur einfach so. Und so ist es kein Wunder, dass die römische Kultur genauso wie die griechische der Frauen an sich der Frau als Person keinen großen Wert beimisst. Das ist einfach was darin kommt. Jetzt schwenken wir um zum dritten. Jetzt geht es zur jüdischen Kultur. Das ist sehr spannend, weil die jüdische Kultur hat eine komplett andere Wurzel als das, wo das griechische und das römische herkommt. Die jüdische Kultur ist verwurzelt im alttestamentlichen Gesetz, was Gott Mose gegeben hat. Ein Gesetz, in dem kein Wort über unterschiedliche Wertungen von Mann und Frau steht. Das ist sehr spannend. Da kommen wir später nochmal mehr genau drauf dazu. Aber es gab sehr wohl allgemeine kulturelle Unterschiede zwischen Mann und Frau, die auch im Alten Testament gelebt wurden. Das ist ganz klar. Das Spannende ist jetzt, wenn wir zur Zeit von Paulus kommen. Wir haben in der Zeit zwischen dem Alten Testament, zwischen Maleachi und den Evangelien 400 Jahre, wo Gott scheinbar schweigt, wo wir kaum Aufzeichnungen haben, wo aber kulturell Dinge passiert sind im Volk der Juden. Wir kommen von vom Alten Testament von 217 gottgegebenen Gesetzen, die Mose aufgeschrieben hat. Also ich hoffe, ich liege mit den Zahlen richtig. 217 müssten es sein, die Mose aufschrieb. Und wir kommen jetzt raus bei einer jüdischen Kultur, einem jüdischen Glauben, der mehr als 600 Gesetze umfasst. Und jetzt die Frage, was ist denn da zwischendrin passiert? Zu den Gesetzen, die Gott gegeben an Mose waren, kamen jetzt rabbinische Gesetze hinzu, die diese Gesetze erklärt haben, erweitert haben und wir also Gesetze dazu gebracht haben, um das Gesetz Gottes zu erklären, die aber von den Schriftgelehrten der Zeit in der gleichen Art und Weise gehandhabt wurden und ähnlich hochgehalten wurden. Und es ist sehr spannend, das sind also die Pharisäer und die Sadduzäer, die viele auch dieser kulturellen Gesetze gegeben haben, die hochgehalten haben und auch sozusagen die religiösen Führer und Leiter des Volkes waren zu der Zeit. Viele dieser Gesetze, ein Beispiel ist beispielsweise die Gesetze über den Sabbat. Es steht, du sollst den Sabbat halten und den Tag der Ruhe haben. Und in den rabbinischen Gesetzen wird ganz viel geregelt, was genau das jetzt bedeutet. Was es bedeutet, wie weit ich an dem Sabbat laufen darf, was ich an dem Sabbat tun darf. Und dadurch kamen ganz viele Gesetze hinzu, die sozusagen göttliches Gesetz noch umschreiben und weiter beschrieben haben. Interessant ist, dass genau in diesen Gesetzen, die dazugekommen sind, um die 100 Gesetze dabei sind, die Frauen betreffen und die eigentlich allesamt den Frauen eine massiv untergeordnete Rolle gegenüber den Männern zuschreiben, was durch diese Gesetze reingekommen ist. Und das krasser als die Griechen und die Römer an vieler Stelle. Das ist sehr spannend. In was zum Beispiel nicht erlaubt, laut vor dem Essen zu beten. Ungebildet waren Frauen in der Zeit sowieso. Das war eigentlich durch die ganze damalige Welt durchweg so. Und es war verboten, der Frau die Tora zu lernen. Das ist was die Schriftgelehrten, die Pharisäer, nicht machen durften. Das war verboten, es war illegal, eine Frau zu lernen und in der Tora zu unterweisen. Es gibt ein Zitat eines Rabbiners aus der Zeit, wo es heißt, ich würde die Tora lieber verbrennen, als sie einer Frau zu lehren. Das ist das, was ein bisschen das rüberbringt, wie die Gesetzeslehrer und wie die Pharisäer, die Sadduzäer über das dachten, was Frauen mit dem Wort Gottes zu tun haben. Das bringt das vielleicht ein bisschen rüber. Und jüdische Lehrer der damaligen Zeit würden eine Frau nicht mal anschauen, sondern sich eher wegdrehen oder mit dem Gesicht zu Boden fallen, als Frauen Beachtung zu schenken. Also das gilt jetzt für die Lehrer, das gilt nicht für allgemeine Männer im Judentum, das ist jetzt für die Schriftlehrer. Und so haben wir hier ein Frauenbild, was nicht aus der Brutalität zwischen den Göttern und Göttinnen in ihrer Götterwelt entspringt. Da ist ein ganz anderes Ursprungsbild vorhanden, aber trotzdem durch Lehre der Zeit auch sehr, sehr verdreht. Das ist sehr spannend. Ja, so viel zu diesen drei Kontexten der Kultur, die hier zusammenkommen. Wir haben also jetzt hier in Korinth eine sehr, sehr weltoffene Stadt, die für sexuelle Freizügigkeit, für Materialismus bekannt ist. Und in das hinein kommt Paulus und gründet eine Gemeinde. Und ich will euch kurz die Stelle vorlesen, wo davon geschrieben ist. Und zwar ist das in Apostelgeschichte 18, Vers 1 bis 11. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkam, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also wie es üblich war bei den Missionsreisen von Paulus, hat Paulus sich in den Städten zuerst an die Synagogen gewandt und den Juden gelehrt, wer Christus ist und dass Jesus der verheißene Messias ist. Das war die erste Anlaufstelle. Und wie wir das gehört haben hier drin, haben die Paulus abgelehnt, haben seine Lehre abgelehnt, und daraufhin ging er aus der Synagoge hinaus zu den Korinthern in der Stadt. Das heißt, sowohl Juden haben die Botschaft gehört und haben sich bekehrt, als auch die Korinther, die keinen Bezug zu den Juden hatten. Die griechischen, also das griechische Volk ganz einfach. Und spannend ist auch, das war ungewöhnlich für Paulus, dass er tatsächlich 1,5 Jahre in der Stadt blieb. Ganz oft war das kürzer, aber ich vermute, durch das, wie die Gegebenheiten, die kulturellen Begebenheiten der Stadt war, hat es so lange gebraucht, bis die Lehre Fuß gefasst hat in der Art und Weise, dass Paulus sagt, ich kann es den Ältesten übergeben und kann weiterziehen und weitere Gemeinden gründen. Also Paulus war sehr, sehr lange in der Stadt. Genau, so viel zum Kontext. Jetzt wissen wir, wo die Gemeinde hineinkommt, wie das Leben aussah in Korinth. Vielleicht noch einen Nebenbei-Einwurf, also wie krass das war, dass Korinth für diesen Materialismus und auch sexuelle Unzucht stand. In dem Sprachgebrauch der Zeit wurde Korinth teilweise synonym mit einem Wort für Unzucht gebraucht. Also wenn man zum Beispiel davon redete, von einem Mädchen aus Korinth, stand das einfach für eine Prostituierte. Es war also vom Wortgebrauch her, wurde Korinth gleichgesetzt mit Unzucht und gleichgesetzt mit, ja, einfach mit sexueller Unzucht, genau. Gut, jetzt schwenken wir wieder. Seid ihr noch dabei? Wir schwenken hinein in diese Verse in den Paulusbrief. Denn jetzt kommen wir da hinein in die Situation, wo Paulus diesen Brief schreibt. Aus dem, wie Paulus den Brief schreibt, kommt eigentlich hervor, dass es nicht ein Brief ist, den Paulus aus eigener Initiative schreibt, sondern dass er auf ganz konkrete Fragen antwortet, die ihm gestellt wurden. Es lässt sich also vermuten, dass er direkt einen Briefwechsel zwischen der Gemeinde in Korinth und zwischen Paulus stattgefunden haben und dass die ihm ganz konkrete Fragen gestellt haben über Situationen, in denen sie waren. Und wir haben ja also eine Gemeinde, wie wir das so ein Stück gerade vor Augen bekommen haben, die vollgeistlichen Lebens ist, aber wo auch viel, viel drunter und drüber ging. Man könnte im Allgemeinen sagen, dass die Gemeinde sehr hin und her gerissen war, dazwischen dem Geist der Welt zu folgen oder dem Geist Gottes. Und es ein großes Hin und Her war und eine Unklarheit und eine Gemeinde, die eigentlich an Klarheit verloren hatte. Das, was im Brief zur Rede kommt, also was deswegen auch Teil von den Problemen gewesen sein wird, ist einmal ein extremst chaotischer Gottesdienstablauf, weil jeder mit den Geistesgaben, die er hatte, um sich schmiss. So ein bisschen könnte man sich das vorstellen, dass alles durcheinander kam und viel mit reingebracht wurde. Zudem, dass sexuelle Unzucht geduldet wurde und auch als okay angesehen wurde. Also es irgendwie okay war, wenn der mit dem schläft und das nicht alles so ist, wie das eigentlich in den Ordnungen ist, es wurde als okay angesehen. Dann noch weitere kleine Beispiele, dass das Abendmahl wie eine Mahlzeit genommen wurde, um satt zu werden, dass Gemeindemitglieder so verstritten waren, dass sie sich gegenseitig vor weltliche Gerichte zerrten, um ihre Streitigkeiten dort auszutragen, dass Götzendienst mit hineingemischt wurde in den Gemeindealltag und dass Grundlagen der Lehre vernachlässigt wurden und viele sogar verleugnet haben, dass Jesus überhaupt von den Toten auferstanden ist. Und an den Stellen ist Lehre weit abgedriftet von dem, was Paulus gelehrt hat. Wir haben also eine Gemeinde, die sich schwer gegen das kulturelle Umfeld durchsetzen kann, in dem sie ist, und daran zu zerbrechen drohte. Und offenbar haben Älteste der Gemeinde an Paulus einen Brief verfasst und ihm Fragen zu gewissen Sachverhalten gestellt, wie sie damit umgehen sollen oder was nun sozusagen die richtige Art und Weise ist. Es ist wie ein Hilferuf an den Gründer. Paulus, sag uns, was machen wir damit? Wie sollen wir hier damit vorwärts gehen und wie sollen wir weitergehen? Und hier setzt der Brief an Paulus ein und eine seiner ersten Worte ist mit, dass er sagt, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus und den berufenen Heiligen. Eine wahnsinnig schöne Anrede für das, was Paulus hier eigentlich vorfindet, die mich sehr hoffen lässt. Wo er sagt, ihr seid die Heiligen Herausgerufenen und als das rede ich euch an. Und dann kommt aber auch eine ganze Liste an Dingen, wo er klar sagt, passt mal auf, so sieht's aus, Leute. Aber diese Anrede finde ich sehr, 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 sehr hoffnungsvoll, die Paulus da bringt. Und dann kommt er in einen Brief mit viel Lehre und Wegweisung zu den Problematiken, die in der Gemeinde waren. Und die auch sehr spezifisch zur Korinthslage verfasst waren. Angefangen damit, dass Paulus sagt, auch in den ersten Worten, ich ermahne euch aber, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch seien. Und in dem, was er sagt, das kommt in mehreren Stellen am Brief immer wieder vor, da kommt für mich so Paulus Herz rüber. Paulus sagt, ich will nicht, dass diese Gemeinde zerbricht. Mein Anliegen mit diesem Brief ist es, dass die Gemeinde in Einheit zusammenkommt und neu in der Einheit Christi sich und Christus unterordnet. Und dass sein Anliegen ist, dass Gemeinde sich nicht spaltet, nicht zerbricht, sondern vorwärts geht. Und das sehe ich so als sein Herzensanliegen. Und dann schreibt er weiter über verschiedene Aspekte. Über einmal, das finde ich auch sehr spannend, in den Kontext hinein, er schreibt über göttliche Weisheit und menschliche Weisheit und schreibt, das Kreuz ist denen eine Torheit. die Gott nicht haben. In der griechischen Kultur war Weisheit und Wissen sehr, sehr hoch angesehen. Und der Fakt, dass sie sich auf einmal unter eine Wahrheit begeben sollten, die vom Kopf her völlig unverständlich ist, war für die Griechen schwierig. Das ist eine Herausforderung. Und hier beschreibt Paulus ihnen nochmal, dass aber, wenn sie Jesus folgen, dass der Weg ist, den sie gehen müssen. Ein Weg von einem, vom Kognitiven, vom Verstandesmäßigen her, ein Weg nach unten erstmal. Dann schreibt er über die Ehe, dass sie ein Tempel Gottes sind, den sie reinhalten sollen, über das Götzenopfer, das Abendmahl. Die Geistesgaben im Zusammenhang damit, was Liebe wirklich ist. Und schließlich kommen wir zum 14. Kapitel, das, wo unser Text herstammt. Und der Kontext von den Versen ist ein Stück Abschnitt, der ein Sinnzusammenhang ist in dem, was da Paulus sagt. Und der ganze Abschnitt handelt davon, wie das Chaos im Gottesdienst in Ordnung kommen kann. Das ist das, worum es geht in dem Abschnitt. Das ist Paulus' Anliegen. Also wir haben hier keinen allgemeinen Lehrabschnitt über die Stellung der Frau, sondern ein, wie bringen wir einen chaotischen Gottesdienst in Ordnung. Das ist das Grundthema dieser Verse und der Verse rundherum, die wir da sehen. Größtenteils redet Paulus vom Gebrauch der Gaben. Und zwischendurch kommt dieser Einschub, wo es um die Frauen geht. Und wo er sagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Eine Sache, die ich hier jetzt mit ranholen will, was sehr spannend ist, dass Paulus drei Kapitel davor, nämlich im 1. Korinther 11, sagt oder er Anweisungen gibt zum Prophezeien und Beten und dabei ganz klar Ordnungen für Männer und für Frauen festlegt. Also eine sehr spannende Sache. Er sagt, wie prophezeit und gebetet werden soll und er trifft da Festlegungen für die Männer und Festlegungen für die Frauen. Ich lese euch vielleicht die Verse auch mal kurz vor. Also 1. Korinther 11, die Verse 4 bis 6. Es ist nur ein Ausschnitt von dem, was er da alles sagt. Aber da steht, jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Jetzt in den Text reinzugehen, was das im Einzelnen heißt und das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema für sich, worum es mir geht, ist, dass Paulus Anweisungen trifft, die Frau darf weissagen und beten unter den Voraussetzungen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt stehen hier zwei Verse miteinander und die Frage ist, das mit dem Verhüllen lassen sei, wie gesagt, erstmal dahingestellt, aber wenn wir beides nebeneinander stehen lassen, ist die Frage, dürfen sich Frauen im Gottesdienst nun sprachlich äußern oder nicht? Was ist mit dem Prophezeien und dem Beten? Was ist mit dem, die Frau schweige? Und warum sollte Paulus zuerst eine Ordnung dafür aufstellen, wie die Frau sich im Beten und Weissagen äußern darf, um dann komplett zu verbieten, dass sie redet? Also das ist spannend. Das lässt die Schlussfolgerung zu, wenn wir davon ausgehen, dass Paulus sich nicht selber widerspricht. Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass ihr da mitgehen könnt, dass Paulus sich nicht bewusst selbst widersprochen hat, dass wir die Verse in irgendeiner Art und Weise anders verstehen müssen, als das, wie es auf den ersten Blick aussieht, wenn wir das sehen. Es gibt viele Ansätze, auch den 1. Korinther 11 anders zu deuten, aber der Text gibt es schwer her und es basiert auch vieles einfach auf Vermutungen. Ich merke, ich habe mich da in viele Dinge reingelesen, was Leute vermutet haben, aber es ist wenig griffige Substanz drin, wie man das sehen kann. Auf jeden Fall, was ich sagen würde, was durch das beide nebeneinander der Texte, ganz unabhängig davon, was wir jetzt genau darüber denken, sehen, ist, dass das unbedingte Schweigen der Frau von Paulus keine universelle Aussage für jede Zeit an jedem Ort sein kann, sondern dass es in irgendeiner Art und Weise eingegliedert sein muss in einen bestimmten Kontext. Aber trotzdem lässt der Vers einige Unklarheiten offen. Was für mich zum Beispiel interessant war, es steht drin, dass die Frau im Gottesdienst schweigen soll, aber zu Hause ihren Mann fragen soll, wenn sie Fragen hat. Ich persönlich wüsste gar nicht, wen ich fragen soll. Wie ist es mit den unverheirateten Frauen, die niemanden hatten, den sie fragen könnten? Gibt es dafür eine Regelung? Das sind alles Dinge, die der Text einfach offen lässt, wo ich auch nicht direkt eine Antwort dafür habe. Wenn aber die Frau, wir gehen jetzt nochmal in den Text rein, den 1. Korinther 14, unter gegebenen Umständen prophezeien und beten darf, was bedeutet das dann mit dem Schweigen? In den Versen, die ich euch vorgelesen habe, und den Versen davor, also ich gehe jetzt in den etwas größeren Zusammenhang rein von den Korinther-Versen, verhängt Paulus sogar drei verschiedenen Gruppen ein Schweigegebot. Auch das will ich euch vorlesen. Ist immer der Wechsel mit der Bibel. Haben wir noch ein zweites Pult? Nee, ne? Genau, ich lese erstmal den Vers 27 und 28. Das erste Schweigegebot, was Paulus verhängt. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Das heißt, das ist ein Schweigegebot für die, die in Sprachen reden, wenn kein Ausleger da ist. Die sollen schweigen. Ein Schweigegebot des Paulus verknüpft eine Bedingung. Ein weiteres, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Ein weiteres Schweigegebot an einen Propheten, der zu schweigen hat, wenn ein anderer redet. Eine weitere Stelle. Und danach folgen die Verse, die wir gelesen haben, wo es heißt, die Frau schweige in der Gemeinde. In den beiden ersten Situationen, oh, danke Robert. In den beiden ersten Situationen geht es ganz klar darum, um eine Situation, die zu unverständlichen Reden, wo mehrere Leute parallel reden. Das spricht da hinein, was also dazu führen würde, dass es echte Verwirrung dadurch kommt, dass was gesagt wird, nicht verstanden wird oder dass so viele Leute parallel reden, dass wiederum was gesagt wird, nicht verstanden wird. Das ist der Kontext der ersten beiden Dinge, um die es geht. Und es lässt sich vermuten, dass es deswegen im dritten Punkt um eine ähnliche Sache geht und dass Paulus hier nicht auf einmal eine andere Sache hineinschwenkt, sondern ein ähnliches Problem betitelt. Denn was für Propheten und Zungenredner gilt, gilt natürlich auch für Frauen. Nicht wild drauf los und nicht ohne einen erkennbaren Wert für die Gemeinde und eine erkennbare Erbauung für die Gemeinde. Das ist das, was hier als eine grundlegende Anordnung Paulus durchkommt. Nicht wild durcheinander und drauf los und nicht ohne erkennbaren Gewinn für die Gemeinde. Aus dem kulturellen Kontext wissen wir, dass die Frauen ungebildet waren und vom Jüdischen her auch absolut nicht unterwiesen in Gottes Wort. Gleichzeitig, da kommen diese beiden Dinge zusammen, leben sie aber in einem kulturellen Umfeld von einer Denkerkultur, wo das Debattieren sehr typisch war und sehr alltäglich und geläufig. Und dass da auch mitzureden sehr normal war. Dass korinthische Frauen es auch gewöhnt waren, Priesterinnen zu sehen, die auch eine geistige Autorität ausgeübt hatten und es auch kundtaten, die Meinungen, die sie hatten. Zu diesem kulturellen Fakt kommt dazu, dass das Evangelium, was Paulus predigt, was Paulus Männern und Frauen in Korinth gepredigt hat, in sich revolutionär ist für die Stellung der Frau. Dass er nämlich ein Evangelium predigt, was sowohl Männern als auch Freien gleichermaßen eine Erlösung zuspricht und gleichermaßen einen Weg eröffnet, gerettet zu werden. Und das ist was, was für die Frauen dort vollkommen neu war. Was den Frauen den gleichen Weg eröffnet, die Männer auch haben. Und eine Mischung aus diesen Fakten gemeinsam, aus dieser Mischung kann ich mir vorstellen, dass das Frauen auch zu Kopf gestiegen ist. Ich kann mir vorstellen, dass auf einmal so eine neue Weite verfügbar war von, wir dürfen jetzt auch, dass sie durchaus übers Ziel hinausgeschossen sind. Also ich kenne uns Frauen manchmal, wir schießen auch mal übers Ziel hinaus. Das kann gut passiert sein. Und es steht auch drin, dass sie ihre Männer zu Hause fragen sollten, was auch darauf hindeutet, dass die Frauen willig waren zu lernen. Sie wollten lernen, wollten unterwiesen werden und wollten in diesen geistlichen Fragen vorwärts kommen. Sonst hätte ja Paulus nicht gesagt, frag zu Hause. Dann war offensichtlich das Ding, dass sie gefragt haben und dass sie Dinge wissen wollten. Durch mangelnde Bildung der Frauen kam außerdem hinzu, dass sie viel anfälliger für zahlreiche Irrlehren war, die auch in dieser Gegend sehr rumkursiert haben. Dadurch, dass Korinth auch offen war für viele Religionen, die da drin waren, waren viele Irrlehren einfach im Umlauf. Und je weniger gebildet man in seinem eigenen Glauben ist, umso anfälliger ist man für das, was auch von anderen Richtungen mit dazukommt. Und wenn die Gemeinden sich weiter, was zu vermuten ist, an die jüdischen Traditionen hielten, also die Gepflogenheiten, die da waren, und weil sie aus einem jüdischen Kontext kommen, ist das sehr wahrscheinlich, dann haben die Männer und die Frauen auch einzeln gesessen und waren sogar durch einen Sichtschutz getrennt, wie es damals in den Synagogen typisch war. Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätte das zu lautstarken Äußerungen kommen müssen, wenn irgendjemand irgendwo eine Frage stellt oder in irgendeinem Bereich was dazu sagen will, dass es alle hören. Jetzt nochmal einen Schritt zurück von dem, wenn wir uns mit dem Bild der Frau dieser, also oder dem Bild der Frau dieser Zeit nicht bewusst sind, dann sehen wir die Aussagen, die Paulus trifft, als eine große Einschränkung für die Frau. Aber der Punkt, dass Paulus sagt, die Frau gehe nach Hause und frage ihren Mann und lerne von ihm, ist eine Türöffnung, die im Jüdischen bisher noch nicht so möglich war. Weil es eröffnet der Frau eine Tür, zu sagen, lerne im Verborgenen, lerne mit der Schrift, lerne das, was Gottes Wort ist und was es besagt und entwickle dich darin weiter. Und das ist eine Eröffnung, die es vorher im Jüdischen noch nicht gab und die neu ist für die Gemeinde in der Zeit. Und das ist eine ganz andere Sichtweise darauf. Von dem, was ich jetzt gesagt habe im oben genannten, würde ich sagen, dass das Gebot zu schweigen den Frauen also nicht pauschal ausgesprochen wurde, weil sie Frauen waren, sondern weil sie mit dem, wie sie sich verhalten haben, eine Unordnung in den Gottesdienst brachten. Und es ist sehr verständlich, dass Paulus da mit klaren Worten auch eingeschritten ist. Und es ging mehr um die mangelnde Kenntnis der Schrift und nicht um den Fakt, dass sie Frauen waren. Also ich glaube nicht, dass Paulus hier drauf rumhämmert auf das Geschlecht und auf das, dass ihr Frauen seid, sondern dass es um diesen Fakt ging, dass die Frauen eine Unordnung hineingebracht haben. Und es ist so ein bisschen, was wir uns jetzt angeguckt haben, der Unterschied zwischen herauszufinden, was ist der theologische Kern von dem, was Paulus ausdrücken will mit dem, was er sagt, und was ist der kulturelle Kontext, in den er das reinsetzt und was es für die Zeit in dem dort bedeutet. Und um das nochmal, also nicht bloß an diesen Versen im Korintherbrief deutlich zu machen, will ich mit euch nochmal in ein größeres Bild hineingehen, nämlich hat Paulus ja außerhalb vom Briefwechsel mit Korinth auch weitere Briefe geschrieben, wo er auch Aussagen über Beziehung von Mann und Frau und Unterordnung trifft, die nochmal einen anderen Gesichtspunkt haben, die ich mit reinbringen möchte. Und die von dem, wie er sich ausdrückt, auch weit weniger scharf sind. Weil diese anderen Gemeinden und andere Stellen, an die er das schreibt, auch einen anderen Kontext haben. Eine Frage, die ich an den Anfang stellen will, von dem, wo wir also jetzt in einen anderen Kontext reingehen, Kontext von Paulus und seinen gesamten Aussagen an die Gemeinden, an die er Briefe geschrieben hat. Eine Frage, die sich mir auftut, wo wir reingehen wollen, ist, bedeutet der Fakt, dass Paulus für etwas eine Regelung trifft, automatisch, dass er die Grundsituation gutheißt? Also ich stelle die Frage nochmal, bedeutet der Fakt, dass Paulus für etwas eine Regelung trifft, automatisch, dass er die Grundsituation, in der das getroffen wird, gutheißt? Ich komme jetzt gleich drauf, was das bedeutet. Denn in enger Verbindung mit dem, dass Paulus das Verhältnis zwischen Mann und Frau regelt, regelt er nämlich noch andere Beziehungsverhältnisse, die sehr typisch waren in der damaligen Zeit. Unter anderem das Beziehungsverhältnis zwischen einem Sklaven und seinem Herrn. Und das ist interessant, weil er das oft nebeneinander stellt, weil das in vielen Briefen in einem Zug mit behandelt wird, also in verschiedenen Briefen von ihm, nicht nur an einer Stelle. Und wenn dieses Unterordnungsverhältnis zwischen Mann und Frau, das Paulus hier regelt, eine gottgewollte Ordnung ist und wir das so hinnehmen, dann müssten wir in der automatischen Konsequenz davon auch sagen, dann ist wahrscheinlich die Unterordnung eines Sklaven unter seinen Herrn auch eine gottgewollte Ordnung. Und es ist die Frage, ob wir hier mitgehen können. Weil ich würde denken, dass viele auch sehr textkritische Ausleger auch sagen würden, dass die Sklaverei keine gottgegebene Ordnung hinein ist in unsere Gesellschaft, sondern dass es ein guter Schritt war, dass das nicht mehr Teil unserer Gesellschaft ist. Es ist spannend, das zusammenzubringen. Ich glaube persönlich, dass Paulus, wenn er gerade über diese Unterordnung von Mann und Frau spricht, an Punkten sehr kultursensibel umgeht. Die Gemeinden, an die er schreibt, sind im Kontext ihres eigenen Kulturkreises und wirken da hinein und sind damit verbunden und sollen keine abgespaceden Sekten werden, die auf einmal alles, was in ihrer Zeit normal war, umschmeißen und damit auch also unverständlich werden. Und Paulus hat sehr wohl Dinge, die für ihn unverhandelbar sind. Zum Beispiel, wenn er über das Erlösungswerk Christi lehrt, ist Paulus knallhart. Da hat er eine sehr, sehr klare Lehre, da lässt er auch keine Luft dran. Da ist er auch kulturunsensibel, auch wenn das für die Kultur selber nicht sehr normal gewesen wäre. Da hat er eine sehr, sehr klare Lehre. Aber in untergeordneten Themen sehe ich es eher so, dass Paulus immer wieder einfach nicht jeden Kampf kämpft, den es zu kämpfen vielleicht gäbe, sondern sich einfach in gewisse Systeme mit hineingibt, die klar waren und einfach notwendig waren in der Zeit. Er sagt zum Beispiel nicht, dass Sklaverei Mist ist, aber er zeigt einen Weg auf, in diesem System von Sklaverei zu leben in einer gegenseitigen Achtung. Wie die Herren ihre Sklaven ehren können und der Sklave auch seinen Herrn achten kann. Das ist das, was er immer wieder daraus bringt. Und auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau gibt es zahlreiche Stellen, in denen Paulus einen anderen Blick mit reinbringt. Es zieht sich durch alles, was Paulus sagt, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Das wäre jetzt in sich nochmal ein komplett anderer Abend und ein anderes Thema, was genau das heißt und wie Paulus das ausdrückt. Aber ich will euch eine Stelle vorlesen aus Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Da steht, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber weise dem Mann Ehrfurcht. Und hier redet Paulus ganz viel von Unterordnung, aber nicht bloß in eine Richtung, sondern er redet auch von einem Einander-Unterordnen. Und dass sehr wohl der Frau der Unterordnung des Mannes, oder es bedarf, sich dem Mann unterzuordnen, aber der Mann seine Frau lieben soll. Und das ist eine Sache, die von beiden Seiten einen Blick drauf bringt, dass beide eine Verantwortung haben, aufeinander zu achten. Und das wiederum, da so ein Stück ein weiteres Bild von dem, was Paulus über den ganzen Sachverhalt denkt, hineinbringt. Wie ich schon gesagt habe, zieht sich durch die meisten Briefe durch, dass Paulus sagt, die Frau hat sich dem Mann unterzuordnen. Aber wichtig ist hier auch, was oft zusammengehauen wird in einen Topf, da steht nicht drin, dass die Frau, alle Frauen im Allgemeinen, sich allen Männern im Allgemeinen unterzuordnen haben, sondern dass die Ehefrau sich ihrem Ehemann unterzuordnen hat. Das ist das, was im Text steht. Epheser 5, Vers 22 zum Beispiel. Da könnte man noch tiefer reingehen, aber ich glaube, gehen mal weiter mit einem anderen Text, den Paulus schreibt, der auch nochmal sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, und zwar im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Das ist so ein bisschen unter dem Lehrverbot bekannt, was Paulus dem Timotheus schreibt, im Lehrverbot für Frauen. Da steht, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lernen, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Hier kommt der Satz vor, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Das ist das, was da so ein bisschen raussticht. Und als Begründung wird die Schöpfung angebracht. Das will ich jetzt mal kurz zurückstellen, da gehen wir später nochmal darauf ein. Aber zum Gesamtkontext dieses Textes lässt sich vom kulturellen Kontext ähnliche Argumente anbringen wie für den Korintherbrief. Diesen Brief hat Paulus an Timotheus, einen seiner Schüler, der auch für die Gemeinden sich mitverantwortlich gefühlt hat, geschrieben. Und Timotheus war mit Paulus gemeinsam in Korinth, in Mazedonien und in Ephesus. Mazedonien ist nicht weit entfernt von Korinth, wenn man sich jetzt das auf der Karte anguckt, des Mittelmeerraums, ist also ein sehr, sehr ähnlicher Kulturkreis. Und Ephesus hatte ähnlich wie Korinth auch eine weibliche Gottheit. Dort war es die Diana, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch eine weibliche Gottheit, die Gottheit dieser Stadt war und wo wahrscheinlich ein ähnliches Bild von Frauen dort auch vorgeherrscht hat. Das heißt, es geht an eine ähnliche kulturelle Sache ran. Im selben Abschnitt, wo er das an Timotheus schreibt, schreibt er auch, dass Frauen sich nicht mit Schmuck und Haareflechten schmücken sollen, sondern in der Einfachheit bleiben sollen, was auch für diesen Kulturkreis wahnsinnig wichtig ist, da das die Art und Weise der Frauen war, männliche Aufmerksamkeit zu bekommen und das erstmal aus den Köpfen rauszubekommen und in einer Einfachheit, in einen wirklich Blick auf Jesus zu halten, das braucht eine Zeit, das einfach reinzubekommen. ganz abgesehen von diesen beiden Stellen, von der 1. Korinther 14 Stelle und der im Timotheus, hätte Paulus sehr viele Gelegenheiten gehabt, die Punkte von einem Schweige- und Lehrverbot für Frauen zu festigen, weil es ganz viele Stellen gibt, wo es um ein geistgewirktes Reden von Leuten in der Gemeinde geht. Oder auch zum Beispiel die Stelle, wo er Timotheus sagt, dass er das, was er als Lehrer empfangen hat, wieder sehr, wie sagt er, Leuten anvertrauen sollen, die damit gut umgehen und es wiederum lernen können. Und in all diesen Stellen verwendet Paulus nicht Artikel und Worte dafür, die nur auf Männer beschränkt sind oder nur auf Frauen, sondern die beide inbegriffen sind. Also sowohl für Männer als auch für Frauen gelten. Ich sage jetzt nicht, dass ich weiß, dass Paulus das bewusst gemacht hat oder nicht. Da habe ich keine Ahnung, wie Paulus warum was geschrieben hat. Da stehen wir alle vor demselben Rätsel an vielen Stellen. Aber wenn er das hätte mehr festigen wollen, dann hätte er mehr Gelegenheiten dazu gehabt. Und wir haben sozusagen diese beiden Stellen, die das besonders festlegen in Lehr- und Schweigegebot oder Lehrverbot und Schweigegebot für die Frauen. Das ist also kein hinreichendes Argument, aber wenn wir wirklich ein generelles Verbot für Frauen zu lernen oder überhaupt im Gottesdienst zu sprechen, daraus ziehen wollten, sind die Sachen, die Paulus bringt, zu dünn gesät, als dass man da eine Lehre draus machen kann, die vom Gesamtbiblischen her eine Geltung haben könnte. Das, was aus Paulus Worten aber immer wieder deutlich wird, ist, dass auch sein Umgang mit Frauen, wie er das in der ersten Gemeinde lehrt und hineinbringt, absolut revolutionär ist. Das ist was immer wieder rauskommt. Eine Stelle zum Beispiel, könnt ihr euch noch aufschreiben, im 1. Thessalonicher 4, die Verse 4 bis 5 und 8, ist eine Stelle, wo er die Würde der Frau besonders hervorhebt und dass auch ihr Ehre gebührt. Und was für beide Geschlechter gilt, sowohl für Männer als auch für Frauen, wo das für die Männer schon klar war, aber er auch sagt, die Frauen sind in dem Fall, haben die gleiche Würde wie der Mann und er die Frau mit da hineinhebt, diese Würde, die dem Mann schon längst zugesprochen war. Und ein Vers, der das so ein bisschen gipfelt, was Paulus an, ich sage jetzt mal, neuem revolutionären Denken über die Geschlechterrollen hineinbringt, finde ich in Galater 3, Vers 26 bis 28. Ich lese euch die, glaube ich, nochmal komplett vor. Ich habe gerade hier nur einen Vers davon. Und zwar Galater 3, die Verse 26 bis 28. Und da steht, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und das ist was für diese Zeit absolut undenkbar war, was Paulus da sagt. So, jetzt gehen wir mal von den Paulusbriefen weg und zoomen mal noch ein Stück weiter raus in den gesamtbiblischen Kontext. Das ist eine wichtige Sache, weil nur die Gesamtheit der biblischen Texte auch wirklich Wahrheit ist. Wir können nicht einzelne Sachen herausnehmen und eine Gesamtlehre draus machen, sondern müssen schauen, wie herausgegriffene Verse sich in ein Gesamtbild von dem, was die Bibel lehrt, hineinbringt. An dem Punkt hat der Robert einen Teil mit vorbereitet, weil er sich da reingearbeitet hat und das ausdrücken kann in einer Art und Weise, wie ich es gar nicht könnte. Deswegen würde ich kurz das Wort an Robert übergeben, um einmal reinzugucken in das, was ich vorhin schon erwähnt hatte mit der Schöpfungsordnung, was Gott in die Schöpfung hineingegeben hat zu diesem Thema.
Ja, das Spannende ist, dass Jesus immer wieder, oder nicht immer wieder, aber an sehr zentralen Stellen auf die Schöpfung verweist. Er wurde einmal gefragt in Bezug auf Ehe, wie ist es mit Ehescheidung? Ist es okay, wenn sich ein Mann von seiner Frau scheiden lässt? Denn Mose hat gesagt, ein Mann darf seiner Frau einen Scheidebrief geben. Und Jesus antwortet jetzt auf eine absolut spannende Weise vom Umgang mit der Schrift her. Denn Mose ist für einen Juden mindestens so bedeutend wie Paulus für einen Christen. Und Jesus sagt an dieser Stelle, ja, Mose hat euch das gesagt, um eures Herzens Härte willen. Aber von Anbeginn war es anders. Am Anfang hat Gott einen anderen Plan gehabt als das, was Mose sagt. Und das ist total spannend, wie er mit seiner Logik da rangeht. Denn er schaltet einfach mal Mose aus an dieser Stelle. Denn er sagt, Moses Wort, das, was er sagt, das spricht in eine gefallene Welt hinein. Und das, was er hier an dieser Stelle sagt, das ist zwar wahr, das ist zwar richtig in einer gefallenen Welt, in einer sündigen Welt, aber es ist nicht der ursprüngliche Plan Gottes, sondern den finden wir am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat. Und das, also behaltet einfach mal diesen Gedanken, diese Logik im Hinterkopf, auch für das Thema, was die Kattel hier macht. Wir wollen aber mal kurz an den Anfang schauen, was denn am Anfang der Schöpfung über das Verhältnis von Mann und Frau geschrieben steht. Denn wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir unser Bild von Frauen, unser Bild von Männern einfach so reinprojizieren in eine Zeit vorm Sündenfall. Wir müssen umgekehrt schauen, was steht in der Zeit vorm Sündenfall geschrieben. Denn dort erkennen wir, was Gottes eigentlicher Plan war, was sein eigentlicher Wille ist. Und alles, was danach kam, nach dem Sündenfall, muss irgendwie geregelt werden und organisiert werden. Aber es entspricht nicht dem ursprünglichen Plan Gottes. Und was finden wir in der Zeit vorm Sündenfall? Es geht damit los, 1. Mose 1, Vers 27. Da heißt es, da ist das erste Mal davon die Rede, dass Gott Mann und Frau geschaffen hat. Und da sagt der Text, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde und er schuf ihn als Mann und Frau. Das ist erstmal grammatisch spannend. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde als Mann und Frau. Das heißt, Gottes Bild, Gottes Wesen drückt sich aus in der Kombination von Mann und Frau. Ich kann weder den einen noch den anderen weglassen, denn sonst würde ich einen Teil vom Wesen Gottes weglassen. Der Mensch ist eine Einheit aus Mann und Frau und darin wird Gott wiedergespiegelt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Frau vernachlässige, weglasse oder degradiere, dann degradiere ich damit jedes Mal ein Stück vom Wesen Gottes, vom Bild Gottes, was sich in der Frau ausdrückt. Wir sehen also hier in diesen ersten Versen schon mal, da ist keine Rangfolge in irgendeiner Weise festgelegt. Die kommt später. Dann geht es weiter, 1. Mose 1, Vers 28 bis 30. Da spricht Gott dem Menschen, aber in Form von Mann und Frau, verschiedene Aufträge, Fähigkeiten, Berufungen zu. Und das Interessante ist, er spricht alles Mann und Frau gleichermaßen zu, inklusive dem Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen. Er spricht hier immer im Plural auch die Imperative, also die Anordnung, dass wie Gott direkt anredet. Er spricht zu Mann und Frau und überträgt ihnen beiden gemeinsam die Aufträge, die Berufung, die Fähigkeiten, inklusive auch über die ganze Schöpfung zu herrschen. Das ist schon mal wichtig, einfach festzustellen. Das ist alles die Zeit vorm Sündenfall. Dann ein Vers in 1. Mose 2, Vers 18, der kann immer mal zum Nachteil der Frau ausgelegt werden, denn da heißt es, Gott schuf eine Hilfe für Adam. Also er hat gesehen, Adam braucht Hilfe. Und er hat ihm eine Hilfe an die Seite gestellt. Und man ist vielleicht, je nachdem von welchem Hintergrund man kommt, versucht zu glauben, dass Eva das Dienstmädchen von Adam war. Ja, die hat ihm so ein bisschen die Zuarbeit geleistet. Und als wäre das ein Begriff, der Eva herabsetzen würde. Davon mal abgesehen, man könnte es genau umdrehen, denn wer ist eigentlich der Stärkere, der Hilfe braucht oder die Hilfe geben kann. Also wenn man so rangeht, müsste man sagen, an der Stelle hatte Adam es nötig, jemanden zu haben, der ihm auf die Sprünge hilft. Aber wie man es auch nimmt, ich glaube, es ist nicht zielführend, das in irgendeine Richtung zu überspitzen und hier darüber zu diskutieren, wer steht über wem. Denn Eva wird in den ganzen Versen, wo sie vorkommt, wird als ein Gegenüber von Adam beschrieben und nicht als sein Anhang oder sein Dienstmädchen, sondern Gott hat Adam eine Frau geschaffen, die ihm entspricht. Das heißt, da ist eine Entsprechung zwischen Mann und Frau, die vorliegt, eine Ähnlichkeit, eine Verhältnismäßigkeit. Das eine entspricht dem anderen und das bedeutet, dass Eva ein Gegenüber von Adam ist und nicht einfach nur der Anhang von ihm. Und dieser Begriff Hilfe, wenn man sich daran aufhängen wollte, da muss man nur dran denken, dass Jesus sagt, dass er den Heiligen Geist als Hilfe für uns sendet, als Helfer. Und spätestens an der Stelle wird doch jeder von uns eingestehen, dass der Heilige Geist nicht einfach nur unser Dienstmädchen ist, sondern dass wir es hier keinesfalls bei dem Begriff damit zu tun haben, dass die Hilfe dem anderen untergeordnet ist. Also zumindest beim Heiligen Geist möchte man das nicht behaupten. Dann Ich fliege da kurz drüber, 1. Mose 2, Vers 23 bis 24. Da heißt, da wird nochmal in der Rückblende beschrieben, wie Eva geschaffen wurde, nämlich aus der Rippe von Adam. Und das ist spannend, beide bestehen im Grunde aus derselben Substanz, wenn man jetzt mal rein materialistisch daran geht. Aus der Rippe des einen wird die andere geschaffen. Und dann heißt es, wenn sie sich verbinden, also die Ehe eingehen, dann heißt es, sie werden ein Fleisch sein. Das heißt, sie werden wiederum wie zu einer Substanz, wenn man das mal so mit solchen Worten beschreibt. Das heißt, es gibt vom Schöpfungsbericht her keine biologische Überlegenheit oder Unterlegenheit von Mann und Frau, also dass irgendwie die Frau aus einem anderen Material gemacht wäre, dass sie irgendwie von der Substanz her, von der Beschaffenheit her irgendwie anders wäre, sondern sie ist ja aus einem Mann gemacht und sie sollen sogar ein Fleisch sein. Und wenn man dann noch überlegt, dass seit Adam alle Männer auf dieser Welt von einer Frau geboren wurden, also aus der Frau hervorgegangen sind, also Eva wird aus Adam gemacht und alle anderen Männer dann werden aus Frauen gemacht. Das heißt, es gab ja in der Geschichte manchmal so Vorstellungen, dass Frauen wie ein anderes Wesen sind, eine andere Form von Geschöpf, was manches nicht so kann und die kriegen das halt nicht auf die Reihe, weil das sind halt Frauen. Also das ist ein Gedanke, den finden wir überhaupt nicht am Anfang, sondern sie sind aus demselben Material, sie sind ja, so biologisch nicht überlegen oder minderwertig oder in irgendeiner Weise, das kann man hier überhaupt nicht herleiten. Zumindest kann man feststellen, dass die ganzen Beschreibungen von Mann und Frau am Anfang der Bibel von der Gewichtung her massiv auf die Gleichheit von beiden ausgerichtet sind und nicht unbedingt auf die Verschiedenheit, sondern es ist wie eine Zweieinigkeit, die da beschrieben wird, Zweifaltigkeit könnte man sagen, zwischen Mann und Frau. Dann kommt es zum Sündenfall, das wäre nochmal ein spannendes Thema für sich. Die ganze Interaktion hier von Mann und Frau, im Übrigen Adam war dabei, er war bei ihr, als die Schlange mit ihr geredet hat, das ist alles nochmal ein Thema für sich. Aber dann kommt ein spannender Moment, nämlich die Sünde ist in die Welt gekommen und dann redet Gott über die Konsequenzen der Sünde. Und er spricht mit Eva und er bezeichnet Eva gleich nach dem Sündenfall als Gegnerin der Schlange. Also er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Schlange und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Es entsteht hier der Eindruck, dass die Frau ab da ein besonderes Angriffsziel der Schlange sein würde. Wenn man das ernst nehme, dann müsste man sich fragen, in welcher Weise Frauen zum Beispiel durch die Geschichte hindurch zu leiden hatten und in ihrem Wesen angegriffen wurden. Denn schon am Anfang sagt Jesus, die Folge der Sünde ist, dass es eine Gegnerschaft gibt, eine spezielle Gegnerschaft zwischen der Schlange und der Frau. Dann wird aber gleichzeitig auch ein Ausblick auf die Erlösung gemacht. Man nennt es so das Proto-Evangelium, das erste Mal, dass das Evangelium eigentlich aufleuchtet in der Bibel, nämlich dass angekündigt wird, dein Nachkomme, also Evas Nachkomme, wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird der Sieger sein. Und hier ist es auch total interessant, dass Eva an dieser Stelle oder der Frau eine Beteiligung, eine Mitwirkungsfunktion am Erlösungswerk zugesprochen wird. Dein Nachkomme, der aus dir hervorgehen wird, der wird der Schlange, die dich verführt hat, den Kopf zertreten. Und da ist noch eine ganz spannende Logik dahinter eigentlich verborgen. Wenn ihr euch überlegt, der Schlange wird gesagt nach dem Sündenfall, weil du das getan hast, sollst du ab jetzt auf der Erde kriechen, also die Schlange wird ihrer Fähigkeiten beraubt, sie kann nicht mehr laufen, sondern muss kriechen. Bei Eva wird so eine Konsequenz nicht gezogen. Da wird nicht gesagt, weil du das getan hast, wird in Zukunft Adam die Kinder kriegen oder da wirst du dies und das und jenes nicht mehr können. Es wird gesagt, du wirst es unter Schmerzen tun. Aber Eva wird nicht ihrer Fähigkeiten beraubt, so wie die Schlange, sondern ihr wird zugesprochen, dass ihr Nachkomme der Schlange den Kopf zertreten wird. Also es wird auch nicht gesagt, jetzt werde ich es durch dich erst recht nicht tun. Es wird jetzt nicht dein Nachkomme werden, der das tun wird, sondern von jemand anderem. Sondern gerade dein Nachkomme von dir als Frau, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und ich würde sagen, das ist das erste Mal in der gesamten Bibel, dass wir der Gnade und Barmherzigkeit Gottes begegnen, und zwar anhand der Frau. dass Gott die Frau einbaut in seinen Plan. Und das sehen wir hier. Und dann kommt als nächstes, und damit komme ich jetzt auch zum Ende mit diesen Gedanken, als nächstes wird zum ersten Mal in der Geschichte erwähnt, dass ein Mensch dem anderen untergeordnet ist und einer über den anderen herrscht. Und hier erwähnt Gott nämlich, dass er sagt, in Zukunft, jetzt wo die Sünde in der Welt ist, wird der Mann über die Frau herrschen. Und hier muss man sich auch bewusst machen, das ist das erste Mal, dass es erwähnt wird, und zwar nach dem Sündenfall. Und es wird nicht so beschrieben, dass Gott sagt, jetzt kommt mein eigentlicher Plan zur Geltung, jetzt können die Männer über die Frauen herrschen, sondern es ist die bedauerliche Konsequenz der Sünde in dieser Welt. Es wird, bevor die Sünde in die Welt kam, wird dieses Verhältnis, dass ein Mensch über den anderen herrscht, nirgends erwähnt. Sondern mit der Sünde kommt es in diese Welt hinein, dass Menschen übereinander herrschen. Das ist eine Konsequenz, die wird hier einfach gnadenlos ehrlich in den Raum gestellt. Aber wir müssen uns bewusst machen, das, was Jesus gesagt hat. Was war am Anfang? Was ist der ursprüngliche Plan Gottes? Was sind seine Gedanken, die er mit der Menschheit hat? Und was ist einfach die Konsequenz einer gefallenen Welt, wo man dann wieder neu schauen muss, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann als allerletzten Gedanken, was bedeutet das Reich Gottes? Was bedeutet das Evangelium? Es bedeutet unter anderem, dass die Dinge, die Gott eigentlich und ursprünglich mal wollte, wiederhergestellt werden und wieder, dass die Welt wieder zu dem wird, was Gott ursprünglich mal wollte. Und nur vor diesem Hintergrund kann Paulus sagen, bei Gott ist kein Ansehen der Person, weder zwischen Mann und Frau noch sonst was. Das ist was, das hat er weder bei den Juden gelernt, noch bei den Griechen, noch bei den Römern, so wie Kattel gesagt hat, sondern das hat er verstanden vom Reich Gottes her, weil Gott ursprünglich mal einen anderen Gedanken hatte. Ich hoffe, dass es ein bisschen verständlich war.
Danke dir, Robert. Ja, spannend, da hinein zurückzugehen. Wir bleiben bei Jesus, das, was Robert mit erwähnt hatte. Jesu dreiste Aussage, um Mose auszuhebeln. Jesus ist in allen Dingen unser Vorbild, in dem, wie er gehandelt hat, in dem, wie er mit Menschen umgegangen ist, in dem, wie er sein Herz für diese Welt gezeigt hat. Und ich will mit euch mal in Situationen reinschauen aus dem Leben Jesus und aus seinem Umgang mit den Menschen um ihn herum, die uns auch zu dem Thema ein bisschen Aufschluss geben. Und mal ganz bewusst mit euch zusammen die Brille von unserer aufgeklärten, emanzipierten Welt absetzen und mal hineinschauen in die Situation von der Sichtweise von der damaligen Welt und von dem Bild der Frau, was damals geherrscht hat. Und wir wollen einfach mal ein paar kurze Begebenheiten miteinander reinschauen. Eins, was wohl das Klassischste ist, würde ich sagen, ist, wie Jesus mit Maria und Martha umging. Jesus verbringt viel Zeit mit ihnen, ist oft in ihrem Haus, lässt sich von ihm verpflegen und er lehrt die beiden. Und das ist wieder der erste Punkt, wo wir sind, der illegal ist. Es ist illegal, Frauen zu unterweisen. Und Martha nennt ihn bei einer Gelegenheit sogar der Lehrer. Sie geht zu Maria und sagt, Maria, der Lehrer kommt. Sie nennt ihn Lehrer, weil es ihr Lehrer ist, der zu ihnen kommt und der sie lehrt. Und an der Stelle, wo Martha ihrer kulturellen Rolle gerecht wird, und Jesus versorgt, während er da ist, in der Küche ist und Dinge vorbereitet, macht Maria was ganz anderes. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und das wiederum ist eine Position, die Jesus hat gelehrt. Das heißt, es war wieder eine lernende Position, die nur einer Tochter eines Rabbiners oder einem Jünger zugestanden war. Also zu den Füßen eines Lehrers zu sitzen, war nur der Tochter oder einem Jünger zugestanden. Und das bringt ein spannendes Bild da hinein, wie Jesus diese Frau sieht und dass er sie nicht zurechtweist, sondern sie sitzen lässt und sie lehrt und unterweist. Denn an Jüngerinnen war in dieser Zeit nicht wirklich zu denken, aber er nimmt sie an als eine, in der er rein investiert und wofür er sie nicht tadelt, sondern sagt, und Maria hat das bessere Teil erwählt. Dann will ich zu einer anderen Szene schwenken, auch wieder mit Maria und Martha, und zwar am Grab von Lazarus. Dazu will ich noch sagen, dass in der jüdischen Kultur und vor allem unter den religiösen Leitern es verpönt war, in der Öffentlichkeit Gefühle zu zeigen. Das war eine Sache, die war den Frauen vorbehalten, Emotionalität, damit konnten sich die Frauen rumschlagen. Es gab bezahlte Klageweiber, nannte man sie, die, wenn jemand gestorben ist, die schreiend und klagend mit dem Leichnam zum Grab zogen. Das war was, was es gegeben hat. Aber für Männer war es eigentlich nicht gestattet, in der Öffentlichkeit in der Art und Weise Gefühle zu zeigen. Und jetzt kommen wir in diese Situation hinein. Jesus kommt an das Grab und in dem Wissen, dass Jesus bereits weiß, dass Gott Lazarus von den Toten auferwecken möchte, und in dem Wissen, dass er weiß, er hat alle Macht, passiert was ganz Spannendes. Das steht wahrscheinlich einer der kürzesten Verse in der Bibel. Jesus weinte. Und ich habe mir manchmal gedacht, weil ich dachte, warum weint Jesus eigentlich? Das verstehe ich nicht. War es um Lazarus? Würde ich nicht verstehen, warum, weil er wusste, Lazarus würde gleich wieder leben. Warum weinte Jesus? Und ich nehme jetzt nicht die Autorität raus, hier zu sagen, was genau Jesu Beweggründe darin waren, das weiß ich auch nicht. Aber das, was es für mich nach außen kommuniziert ist, dass an der Stelle, wo Maria zu Tränen gerührt ist und emotional berührt ist von dem, was mit ihrem Bruder passiert ist, nimmt Jesus keinen Abstand und tut das ab und macht einfach sein Ding, sondern er geht mit hinein in die Emotionalität, in der Maria gerade steckt, und weint mit ihr. Und es ist für mich eine Aussage, die nach außen hin für mich wahrnehmbar ist. Keine Ahnung, was genau Jesus wirklich durch den Kopf ging in der Zeit, aber was für mich nach außen wahrnehmbar ist, ist ein, Jesus macht sich eins mit der Emotionalität dieser Frau und sagt, das ist mir nicht egal, ich bin mit dir da drin. Und es ist eine absolute Aufwertung von dem, was eigentlich verpönt war in dieser Zeit, was Jesus hier macht. Eine weitere Situation, auch gut bekannt, Johannes 4, die Frau am Brunnen. Jesus spricht eine Frau an, obwohl mehrere Verhaltensnormen ihn eigentlich daran hindern sollten. Einmal war es unter Juden nicht so üblich, Samariter anzureden. Die Frau war Samariterin und die Samariter waren nicht besonders gemocht von den Juden. Das heißt, normalerweise hat ein Jude nicht mit einem Samariter gesprochen. Das war ein No-Go. Und eine weitere Sache ist, sie war eine Frau und Jesus ein Mann. Und es war Männern nicht erlaubt, in der Öffentlichkeit einfach eine Frau anzureden, die nicht seine eigene Frau ist oder mit ihm verwandt ist. Das gab es eigentlich nicht. Und Jesus geht über diese kulturellen Gegebenheiten hinweg und spricht diese Frau an, deckt ihre Sünde auf, verurteilt sie aber nicht, sondern offenbart sich ihr als der Erlöser und zeigt ihr diesen Weg der Erlösung auf. Und was dann spannend ist, im Endeffekt geht diese Frau in ihre Stadt und da steht, auf ihr Wort hin wurde diese ganze Stadt christusgläubig. Und eine ganze Stadt hat sich bekehrt, weil eine einzelne Frau hinging, von ihrer Erfahrung mit Jesus geredet hat und in dem Fall Jesus gepredigt hat und die Stadt dadurch umgekehrt ist zu Jesus. Und Jesus hat sie nicht daran gehindert, das Evangelium zu ihren Leuten zu bringen und zu lehren. Das hat er passieren lassen. Eine weitere Sache, das fand ich spannend, das habe ich einmal gehört, das ist auch was, wo wir mal mit einer anderen Brille drauf gucken, und zwar die Speisung der 5000. Geschichte kennt ihr, wo die Leute alle da sitzen und Jesus sagt den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagen, wir haben kein Essen, wir haben die 5 Brote und die 2 Fische und sie verteilen das und Gott vermehrt es und viele werden versorgt. Ich will auf nur eine winzig kleine Bemerkung, die da drin ist, da steht einfach nur, da waren 5000 Männer und da waren auch Frauen und Kinder. Und wenn wir das so lesen, denken wir immer, na super, die Frauen wurden mal wieder nicht beachtet. Die Männer werden gezählt, da ist jemand rumgegangen und hat jedem Einzelnen auf den Kopf getippt, wie viele Männer da waren, und die Frauen wurden halt nicht gezählt. Typisch. Aber was interessant ist, die Situation, in der wir dort sind, ist wieder, dass Jesus lehrt. Das heißt, wir sind wieder in einer Lehrersituation, wieder illegal Frauen gegenüber. Und was ich glaube, was dem Schreiber des Evangeliums, ist ja an verschiedenen Stellen, was der Punkt ist, ist nicht, naja, die Frauen zählen wir nicht, sondern da waren 5000 Männer und da waren auch Frauen. Da wurden auch Frauen gelehrt. Da waren nicht nur Männer, die gelehrt waren, da waren auch Frauen und Kinder. Die, denen es normalerweise verboten war, eine Lehre zu hören über die Tora. Wenn man das von dem Gesichtspunkt her liest, bekommen diese Worte einen ganz anderen Drive da drin. Zu dem, was auch die Evangeliumsschreiber damit sagen. Jesus hat die Frauen unterwiesen. Dann eine weitere Situation, die Prostituierte, die Jesus die Füße salbt, Lukas 7. Jesus ist im Haus eines Pharisäers, eines Schriftgelehrten, und wie ich eher schon gesagt habe, war es den Schriftgelehrten nicht erlaubt, Frauen zu beachten, die auch schon gar nicht zu ihrer Familie gehört hatten. Und nun haben wir hier diese Szene, wo eine Frau kommt, Jesus die Füße salbt, über seinen Füßen weint und ihm ihre Hingabe ausdrückt. Und diese ganze Situation schlimm genug für einen Pharisäer, versucht euch mal in den Pharisäer hineinzuversetzen, auf Frauen nicht beachten, obwohl dann kommt plötzlich eine Frau an, die Jesus die Füße salbt, darüber weint, das mit den Haaren trocknet und eine verrückte Situation und man könnte es versuchen zu ignorieren und nicht hinzugucken und dann kommt Jesus und sagt, siehst du diese Frau? Das geht gar nicht für einen Pharisäer. Siehst du diese Frau? Jesus nimmt ihm, schneidet ihm den Weg ab, es einfach zu ignorieren und darüber hinwegzusehen, sondern sagt, siehst du diese Frau? Diese Frau beweist mehr Hingabe und Liebe als du in deinem, als du, weil du es nämlich nicht hast. Und es ist was sehr Spannendes, dass Jesus über alle kulturellen Gegebenheiten hinweggeht und sagt, schau dir diese Frau an. Sie drückt Hingabe und Liebe aus und nimm dir ein Beispiel daran. Ein No-Go für diese Zeit. Immer und immer wieder. Ein weiteres Beispiel. Jeder von euch kennt die Gleichnisse vom verlorenen Sohn und dem verlorenen Schaf. Sind sehr bekannt und es ist auch klar, es geht darum, was für eine Freude im Himmel ist über einen verlorenen Sünder, der Buße tut. Freude über Buße. Und diese Gleichnisse werden immer und immer wieder in verschiedenen Predigten gebracht. Sehr, sehr wohl bekannt. Diese Gleichnisse stehen aber in Lukas 15 im Zusammenhang als drei Gleichnisse. Der verlorene Sohn, das verlorene Schaf und wer weiß denn, was in der Mitte steht? Da ist noch ein Gleichnis. Der verlorene Groschen, genau. Und das Bild ist immer wieder, dass der im verlorenen Sohn der Vater oder der Hirte steht für Gott, der das verlorene Schaf, den verlorenen Sohn findet und zurück nach Hause bringt. Und jetzt packt Jesus in die Mitte dieser zwei Gleichnisse, die für den Juden sehr gut zu verstehen sind, in Gleichnis rein, wo auf einmal eine Frau so lange den Groschen sucht, so lange sucht, bis er ihn findet und allen den Nachbarn sagt, ich habe ihn gefunden, kommt und feiert mit mir. Jesus erdreistet sich, eine Frau als ein Bildnis für Gott zu nehmen und drückt mit diesem Gleichnis aus, ja, auch die Frau ist als Ebenbild Gottes geschaffen und drückt ihn aus. Und ich fände es mal spannend, in dieser Runde zu sein und in die Augen der Schriftgelehrten zu blicken, weil auch hier redet Jesus mit Schriftgelehrten, also es ist nicht zum einfachen Volk, er redet auch hier mit den Schriftgelehrten. Und es wird was mit denen gemacht haben. Spannend. Letztes kurzes Beispiel zu Jesus' Umgang. Nochmal die blutflüssige Frau aus Lukas 8. Sie war wieder illegalerweise, ihr seht, wie viele illegale Handlungen hier drin sind. Oh Mann, wie viele. Die Frau war außer Haus und traut sich, Jesus anzufassen, was nach dem jüdischen Verständnis, auch nach dem Gesetz, den, der berührt wird, unrein machen würde. Denn sie war unrein und es hätte Jesus unrein gemacht. Und es steht, sie wird heil wegen ihres Glaubens, sagt Jesus später. Und in dieser ganzen Menge, die dort unterwegs war, wäre es vielleicht auch gar nicht aufgefallen, wenn jemand Jesus berührt und heil wird und nichts weiter dazu gesagt worden wäre. Aber auch hier lässt Jesus das nicht einfach ungesehen, sondern er merkt das und sagt, wer hat mich angefasst? Und spricht der Frau zu, dein Glaube hat dich geheilt. Und auch drückt damit aus, nicht unrein. Diese Frau ist nicht unrein, sondern sie ist rein geworden. Das ist ein wahnsinnig wertschätzender Umgang, den Jesus hier mit Frauen hat. Und durch die ganzen Evangelien hinweg trauten sich Frauen in Jesu Gegenwart das Wort zu ergreifen, sie trauten sich, ihn zu berühren und von ihm zu lernen. Und sogar die verachtetsten aller Frauen, die Prostituierten, fühlten sich in seiner Nähe wohl und suchten seine Nähe, weil sie bei ihm gesehen waren und sich angenommen fühlten. Und vor dem Hintergrund von dem, was von den Schriftgelehrten gelehrt wurde und was die Kultur der Zeit war, war das sehr, sehr untypisch und wirklich skandalös. Um noch ganz kurz noch ein paar weitere Beispiele aus dem gesamtbiblischen Kontext mit hineinzunehmen, will ich euch noch ein paar Beispiele nennen, wo sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament Frauen als Leiterinnen und auch Lehrer eingesetzt waren. Manche Zeugnisse davon sind sehr deutlich von dem, wie es benannt wird, manche sehr undeutlich. Man kann es auch in eine andere Richtung auslegen, ich will es trotzdem mit reinnehmen. Und fangen wir beim Alten Testament an. Im 2. Mose 15 wird Miriam, die Schwester von Mose und Aaron, als Prophetin bezeichnet. Das heißt, Miriam war eine Prophetin, sie hat von Gott gehört, wurde als Gottes Stimme im Volk wahrgenommen und hat Worte Gottes ins Volk hineingegeben. Dann weiter sind wir im 2. Könige. Die Prophetin Hulda ist an der Stelle, wo sich das Volk Israel in der Krise befindet, spricht sie hinein und dadurch wird das Volk in eine Erneuerung hineingeführt, auch dort wegweisende Worte, die eine Frau hineingesprochen hat. Ich reiße die Beispiele wirklich nur an. Weiter geht's im Richter, die Richterin Deborah. Und als Richter war sie die Leiterin des Volkes. Sie war auch verheiratet, aber Gott erwählte sie als die Leiterin und Wortführerin da drin. Und sie leitete das Volk. Wenn wir dann weiterschauen, zum Beispiel in der Prophetie von Joel, wo er prophezeit, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch, geht es auch darum, dass die Töchter prophezeien werden. Das heißt, hier wird auch wieder den Frauen zugesprochen, ihr werdet prophetisch reden. Und allgemein gibt es in der biblischen Geschichtsschreibung auch immer wieder Beispiele, wo Frauen sehr hochgehalten werden. Wenn ich von Ruth rede, von Esther, von Rahab, alles Geschichten, die da einen hohen Stellenwert mit drin haben. Und im Alten Testament sehen wir, dass Leiterinnen und Frauen als Stimme Gottes ohne besonderen Kommentar einfach akzeptiert werden. Es wird das nicht weiter was dazu gesagt, dass das komisch war oder dass es seltsam war, sondern es ist einfach im Text mit drin. Und Gott hat Frauen begabt und sie eingesetzt und es würde keinen Sinn machen, Begabung hineinzugeben in etwas, was Gott nicht gebrauchen möchte oder was er grundsätzlich verbieten möchte. Jetzt ein kurzer Schwenk ins Neue Testament. Auch hier will ich einfach bloß ein paar Beispiele aufzeigen von Frauen. Wenn wir da hineinschauen, wer die ersten Verkündiger des Evangeliums waren, die ersten, die von der Heilsbotschaft, dass Jesus gekreuzigt und auferstanden war, das waren die Frauen, die beim Grab waren. Die Frauen, die beim Grab waren, haben gesehen, Jesus ist auferstanden, der Engel hat ihn davon bezeugt und sie gingen los und verkündigten das Wort und erzählten es den Jüngern. Von den Jüngern hielten es erstmal nur zwei für nötig, auch mal nachzuschauen, ob das stimmen könnte. Was wieder von dem Bild der Frau zeugt, das damals vorgeherrscht hat. Aber die Frauen waren die ersten, die von der Auferstehungsbotschaft, von der guten Nachricht verkündigt haben. Dann hatte ich vorhin schon das Beispiel von der Samariterin, die ihren Ort gelehrt hat und daraufhin der ganze Ort zum Glauben kam. Dann haben wir Lydia, die erste Christin auf europäischem Boden in Philippi. Es steht definitiv, dass die Gemeinde sich in ihrem Haus versammelt hat. Von dem, wie es geschrieben ist, lässt sich vermuten, dass sie eine Art Gemeindeleiterin war. Aber das ist was, was zum Beispiel nicht fest drin verankert ist oder nicht klar gesagt wird. Dann redet Paulus auch immer wieder von Priska und Aquila. Ein Ehepaar, Priska die Frau, Aquila der Mann, der trifft sie in Korinth und nennt sie immer wieder seine treuen Mitarbeiter. Sie reisen mit Paulus nach Ephesus und unterweisen dort gemeinsam Apollos. Das ist so ein aufgehender Stern am Leiterhimmel von damals. Und Priska und Aquila haben ihn gemeinsam als Ehepaar gelehrt und vorwärts gebracht. Also Priska als Lehrerin da drin. Dann Phoebe wird im Paulusbrief an die Römer als Diakonin erwähnt. Diakonin auch als ein Gemeindeamt. Und die Bibel nennt Frauen auch immer wieder Jüngerinnen, auch wenn sie nicht, also wenn die 12 Jünger jetzt gar keine Frauen sind, werden Frauen trotzdem immer wieder als Jüngerinnen Jesu benannt, Tabitha zum Beispiel. Und dann noch ein Beispiel aus Römer 16, das ist übrigens ein Teil vom Römerbrief, wo Paulus mit Grüßen nur so um sich schmeißt, als würde er die ganze Elite der damaligen Kirche grüßen, kommt eine weitere Frau drin vor, und zwar die Apostolin Junia. Und zwar ist da von Andronikus und Junia die Rede. Die werden als angesehen unter den Aposteln benannt. Und es ist spannend, ich habe in meiner Bibel gelesen, da steht zum Beispiel Junias. Viele Übersetzungen haben aus diesem, also im Ursprung ein Frauenname, wie es im Urtext steht, ein Männername gemacht. Wahrscheinlich, weil die Leute sich damals schon nicht erklären konnten, wie es dazu kommen kann, dass eine Apostolin da benannt wird. Und das heißt, hier gibt es in denen, wenn ihr es in eurer Bibel lest, kann es sein, dass ihr den männlichen Namen findet, aber von dem her, wie es im Urtext steht, ist es ein weiblicher Frauenname, der dort zu finden ist. Und als Apostolin, also eine Aufgabe des Apostels ist der über der Lehre wacht, der auch über der Lehre, die in Gemeinden ist, darüber wacht und damit war sie auch über Lehre gesetzt als Apostolin. Man könnte jetzt auch noch Beispiele aus Kirchengeschichte mit anführen, wo Frauen von der frühen Geschichte an immer wieder Leiterpositionen haben, wo wirklich eine gute Frucht hervorgekommen ist. Ich will da jetzt nicht mehr reingehen, weil es würde jetzt zu weit führen. Vor allem deswegen, weil es auch kein biblischer Beleg ist, sondern einfach nur eine Aussage, dass es halt anders gehandhabt wurde. Aber wenn wir auch den biblischen Vers annehmen und ernst nehmen, wo gesagt wird, dass wir sie an ihren Früchten erkennen werden, dann sehe ich an vielen Stellen wirklich gute Früchte aus Diensten, die auch von Frauen geleitet wurden oder wo sie Leiterschafts- und Lehrerschaftsrollen hatten. Ich fange jetzt nicht an, einige zu nennen, sonst wären wir damit vielleicht auch nicht fertig. Soweit erstmal der Flug durch die Bibel in verschiedenen Ebenen. Im Korintherbrief, in dem, was Paulus sonst schreibt, in dem, was in der ganzen Bibel vorkommt. Als Fazit aus dem Ganzen ist mir nochmal wichtig, dass wir wirklich in dem, wie wir auf die biblischen Texte schauen, dass wir die Aussagen, die getroffen werden, immer im Kulturverständnis anschauen, in das die hineingekommen sind. Denn was es damals für die Leute bedeutet hat, ist wichtig für das, wie wir die Texte verstehen. Und es ist nun mal eine komplett andere Gesellschaftsstruktur, als die wir heute haben. Das sind Sachen, die wir teilweise nicht nach vollziehen können, wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Denn die Dinge auch im Korintherbrief werden in bestimmte kulturelle Gegebenheiten hineingesprochen. Und ich vermute, also wir haben heute eine ganz andere Gesellschaftsstruktur, auch eine andere Stellung der Frau. Ich vermute, Paulus hätte heute in dem Brief ganz andere Sachen zu schreiben, um Dinge zu korrigieren. Aber diesen Brief gibt es leider nicht. Würde ich sonst gerne mal lesen. Wäre bestimmt auch spannend. Aber viele Dinge in diesem Thema sind sehr kulturabhängig. Und was aber Dinge sind, die nicht in Kontext von Kultur hineingesprochen sind, dies sind diese Dinge der Schöpfungsordnung, was Robert vor uns gesagt hat. Das sind Dinge, die wir da in Fokus nehmen können. Wo steht, dass der Mensch sehr wohl in Unterschiedlichkeit als Mann und Frau geschaffen ist, aber beide in Gottes Ebenbild. Und hier geht es auch nicht darum, dass irgendwie Mann und Frau gleich gemacht werden müssen, denn es ist unbestritten, dass die beiden unterschiedlich sind. Dass Mann und Frau unterschiedlich gemacht sind, unterschiedlich in ihrem Sein, unterschiedlich in ihrem Denken und dass das auch gut ist. Und beide wurden durch die Geschichte hindurch von Gott berufen und befähigt, in Dinge hinein, Dinge zu prägen, zu leiten und zu lernen. Ich bin mir auch sehr bewusst, dass nicht jede Spannung in den Texten irgendwie jetzt aufgelöst ist oder man auflösen kann. Ich stehe da selber bei einigen Texten wirklich vor Rätseln, wo ich denke, Paulus, wie hast du das gemeint? Das verstehe ich nicht. Und würde mich da selber gerne nochmal mehr reingraben. Das ist wirklich spannend, sich damit zu beschäftigen. Aber was wichtig ist, dass, wie es der Robert auch am Anfang gesagt hat, das inspirierte Wort Gottes lässt sich nur verstehen in Beziehung mit dem Autor. Lässt sich nur verstehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist uns gemeinsam auf die Suche begeben. Wenn wir einen Text haben, wo wir sagen, Gott, ich verstehe das nicht, daran reibe ich mich. Zu sagen, Heiliger Geist, erklär es mir. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Gemeinde heute? Was bedeutet das? Was willst du mir heute damit sagen? Weil es ist nicht umsonst in der Bibel, Gott will damit was sagen, aber es ist dieses Heiliger Geist, offenbar mir, dein Wort da drin. Offenbar mir, was dein Reden da drin ist. Was mir im ganzen Beschäftigen mit den Texten immer wieder ins Auge gesprungen ist, trotzdem ist, dass es nicht Paulus zentrales Thema ist, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es ist nicht das, was Paulus vorrangig rüberbringen wollte. Und es sind noch nicht genug Schriftstellen, wo man eine komplette Theologie aus einer Sache draus machen kann. Und wenn ich Paulus Herz richtig verstehe, in dem, was er an seine Gemeinden schreibt, sehe ich, dass sein Anliegen auch besonders ist, dass die Gemeinde in Einheit und in Liebe zu Christus wächst und vorangeht. Und in Bezug auf das und das, was Paulus immer wieder auf dem Herzen hat, würde ich sogar fast sagen, in dieser ganzen Frage, wie ist das jetzt mit der Stellung der Frau, der Kontext, aus dem ich komme, die Gemeinschaft und die Gemeinde, in der ich mich bewege, hat eine bestimmte Ansicht. Und um in Einheit hineinzugehen, würde das auch bedeuten, mich an das unterzuordnen, was an diesem Platz ist, wo ich bin. Was ist das Lehrverständnis an dem Platz, wo ich bin und mich damit hineinzugeben? Mir dennoch bewusst zu sein, auch was Gott in der ganzen Bibel darüber sagt. Aber Paulus nennt das Verhalten der Frauen, dort auch wo er es kritisiert, er nennt es nicht Sünde, sondern er nennt es Schande im kulturellen Sinne. Und das ist ein Unterschied. Er nimmt es eine Schande im kulturellen Sinne. Nun ist die Kultur heute eine ganz andere als damals. Aber ich denke, es ist wichtig, eine Weite zu haben, zu schauen, es gibt unter uns Leute, die unterschiedliche Ansichten haben. Und aus vielen Texten heraus können wir nicht bis zum letzten einzelnen Detail klären, wie genau jetzt die korrekte biblische Ansicht ist. Aber da eine Weite zu haben, zu sagen, vielleicht habe ich eine andere Meinung als du, vielleicht sind wir da an unterschiedlichen Standpunkten, aber zu wissen, es ist diese Frage, um das, wie das zusammenspielt, ist im Endeffekt nicht das Zentrum, was unser Mittelpunkt ist. Das ist nicht die Frage, worüber wir uns auseinanderstreiten oder zusammenkommen sollten, sondern was unser Zentrum ist Christus. Und das ist auch was Paulus unverhandelbar immer wieder ins Zentrum gestellt hat. Das ist Paulus sehr eindeutig da drin. Ja, im Endeffekt denke ich, dass man sich über dieses Thema viel streiten kann oder auch viel in einer Meinung unterwegs sein kann, aber das, was unser Zentrum bleibt, ist, dass Christus der ist, der für uns gestorben und auferstanden ist und der das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Und das ist das, worum wir uns sammeln und das ist das, was unser Zentrum ist, in unserer Mitte ist. Und was auch alles Unterschiede sein könnten in verschiedenen Ansichten über diese Texte, wo es um die Frauen geht, können wir gerne weiter drüber reden und über verschiedene Ansichten da im Gespräch sein. Aber das ist mir wichtig, das auch als Zentrum im Schluss zu lassen, dass Christus unser Zentrum ist und dass das sein Erlösungswerk für uns ist und dass er der ist, der uns freigekauft hat. Er ist unser Zentrum. Genau. Dann würde ich zum Abschluss beten und dann haben wir noch Raum für Fragen oder Gespräch, wie ihr möchtet. Herr, ich danke dir von Herzen für dein Wort. Dein Wort ist so ein Schatz an Dingen, die du uns mitgibst, die uns Wegweisung sind und Richtung geben, Herr. Und gleichzeitig auch so viel drin verborgen ist, was selbst Paulus manchmal nicht richtig ergründen konnte, wo er sagt, es ist auch ihm ein Geheimnis. Und ich danke dir dafür, dass wir mit dir dein Wort ergründen dürfen, Jesus. Und danke dir jetzt für die Zeit und für das, was da drin war. Ich bete, dass du wirklich groß machst, was da drin wichtig war und dass du beiseite legst, was da drin nicht wichtig war, Herr. Und ich bete, dass du uns lehrst, wirklich deinem Wort getreu zu leben und auf das hin, was du damit ausdrücken willst, Herr, und dass wir dich darin mehr kennenlernen. Ich bete, dass unser Herz dir immer mehr und mehr zugewandt wird und wir fähiger werden, das zu verstehen, was du sagen möchtest und auf dein Reden, auf dein Bewegen zu reagieren und damit unterwegs zu sein. Ja. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist und dass das, was du am Kreuz für uns getan hast, dass es uns frei macht, Herr, und dass wir dadurch gerettet sind. Dafür danke ich dir von Herzen. Amen.